Börksen, Ministerpräsident Kretschmer, der sächsische Ministerpräsident, ist gestern mit dem Fahrrad vorbeigefahren an einer der Demonstrationen in Dresden und hat gesprochen mit denjenigen, die dort demonstriert haben, hat sich auch beschimpfen lassen müssen, hatte keinen Mundschutz auf, was man im Nachhinein kritisiert hat. Er selber hat es gerechtfertigt. Er hat gesagt, wenn man mit Menschen sprechen will, die Maske grundsätzlich ablehnen, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Man trägt selbst keine oder es gibt kein Gespräch. Es ist sinnvoll zu sprechen mit auch ExtremistInnen, die dorthin gehen und sie damit vielleicht aufzuwerten? Oder kann man sich die rausfinden, die für einen vernünftigen, klugen Dialog zugänglich sind?
Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe leider keine pauschale Antwort, sondern nur in gewissem Sinne eine Art Mantra, nämlich es kommt drauf an. Es hängt ab von meiner Person und von der jeweiligen Situation. Es gibt nicht gewissermaßen, es gibt den betulichen Dialog, der den anderen aufwertet. Wir haben das im Anfang der Pegida-Phase erlebt. Denken Sie an 2015, Björn Höcke, der auf einem Talkshow sitzt, seine Deutschlandflagge entrollt, oder Frau Oertel, die später Journalisten droht, die hier gewissermaßen, nicht hier direkt, aber ihre Ressentiments vor versammeltem Millionenpublikum auskippen kann. Das halte ich für einen Fehler, gewissermaßen die Anführer einzuladen, den roten Teppich auszurollen. Ich glaube, da bin ich ganz bei Herrn Sundermeier. Die muss man entlarven, demaskieren, deren Spiel muss man vorführen und das muss man zeigen. Aber mit den anderen, mit denen, die Angst haben, die suchend sind, die zweifeln, die vielleicht auch schlicht und einfach, soll ja erlaubt sein, anders denken, ja, die Maßnahmen anders einschätzen, mit denen sollte man und muss man sprechen.
Ja, Meerwutstropfen, die im Zeitalter von Corona die x-te aufgezeichnet wird am 19.05.2020. Und ich begrüße meinen geschätzten Blog- und Podcast-Partner Roberto Della Puente. Hallo Roberto.
Ja, hallo Tom.
Ja, wir haben gerade den Herrn Pörksen gehört und im weitesten Sinne wollen wir ja über das sprechen, was er da in den Raum geworfen hat. Unter anderem ja die große Frage aller Fragen. Sollte man mit den Demonstranten, die auf die sogenannten Hygienedemos gehen, sollte man mit denen sprechen oder nicht? Darüber reden wir gleich. Jetzt aber erstmal, worum es heute nicht gehen wird. Wir werden nämlich nicht über den R-Faktor, über Sterbezahlen, Fallzahlen, Infektionsraten, Letalitäts- oder Mortalitätsraten sprechen, wie sie alle heißen. Das wissenschaftliche Thema ist, glaube ich, erschöpfend behandelt. Zumindest so erschöpfend, wie das im Moment der Fall sein kann. Und dementsprechend, wer jetzt also auf einen wissenschaftlichen Diskurs vorbereitet ist, ja, den müssen wir enttäuschen.
Ja, nicht, dass man das von uns erwartet hätte, ne?
Naja, auf der anderen Seite spricht ja jeder irgendwie über wissenschaftliche Fragen im Moment und es scheint ja auch selbstverständlich zu sein, dass das jeder tut. Und wir machen uns da natürlich auch ich mache mir da meine Gedanken, ich vermute mal deine auch, aber nichtsdestotrotz sind wir weder Drosten noch Wodak noch Schiffer oder Schiffmann, wie heißt der noch, Bhakti und wie sie alle heißen, die ja in unterschiedliche Hörner blasen. Und damit sind wir ja auch schon bei dem Problem angelangt, das eigentlich über die Wissenschaft hinausgeht oder unabhängig von der Wissenschaft betrachtet werden kann. Wir sprechen heute also auch nicht, zumindest nicht vorrangig, über die wirtschaftlichen Verwerfungen, die Corona mit sich bringt. Das Thema hatte ich mit Jens Berger schon mal vor einigen Wochen und vielleicht sollten wir darüber in Zukunft auch nochmal sprechen. Ich finde das schon wichtig, weil die Wirtschaft sich natürlich auf die nächsten Jahre, mindestens Jahre, drastisch und sehr, sehr extrem verändern wird und so, dass wir die Auswirkungen wirtschaftlicher Natur noch spüren werden, wenn Corona längst Geschichte ist und in den Geschichtsbüchern nachgeschlagen werden kann. Wir wollen heute sprechen über, ja, das allgemeine Klima, so würde ich es mal umschreiben wollen.
Genau.
Und fang doch mal an.
Naja, gestern haben wir erfahren, dass Christian Lindner für ein talentiertes politisches Talent zu halten.
Aber, für ein talentiertes politisches Talent?
Wollen wir so sagen. Er macht sich gut auf Schwarz-Weiß-Fotos, aber naja, das machen sich andere auch. Tatsächlich haben wir gestern erfahren, dass er auch nur ein bisschen ein Mensch ist, hat er tatsächlich gesagt, weil er hat sich wohl mit Freunden getroffen und hat sich geherzt, was immer das bedeuten mag. Also auch FDP-Leute scheinen Familie und Freunde zu haben. Man glaubt es nicht, aber es ist so. Mhm. Und da wurde er kritisiert dafür. Und da hat er sich entschuldigt dafür, weil man ist halt letztlich doch nur ein Mensch. Ich will den Mann in den Schutz nehmen, aber ja, wenn man sich jetzt heute schon entschuldigen muss dafür, dass man ein Mensch ist. Heiko Herrlich, Trainer vom FC Augsburg, hat sich Zahnpasta geholt, während er in Quarantäne war. Man muss dazu wissen, die Fußballspieler der Bundesliga sind in Quarantäne nicht, weil sie krank sind oder unter Umständen Kontakt hatten mit jemandem, der infiziert ist, sondern damit sie ihren Beruf nachgehen können. Jetzt kann man das als Fußballfan gutheißen und sagen, oh geil, Fußball und so. Als Staatsbürger muss ich sagen, ist aber schon schwierig, hier die Bürgerrechte von Menschen sozusagen abzuerkennen, nur damit der Betrieb weiterlaufen kann. Aber der hat sich Zahnpasta geholt, der hat sich in aller Form beim Publikum entschuldigt dafür, dass er Zahnpasta geholt hat.
Ja.
Schwierig.
Ja.
Zahnpasta ist auch nur ein Mensch, der putzt sich auch nur die Zähne. Das merkt man überall momentan, dass man alles, was so menschlich ist, das ist suspekt. Ja, mir hat jetzt neulich ein Bekannter zum Geburtstag gratuliert. Der hat mir seinen Ellenbogen hingehalten. Und ich habe ihm gesagt, ich möchte das eigentlich nicht. Ich finde es ein bisschen affig. Er kann es lassen oder er kann mir die Hand geben. Und er war ein bisschen erleichtert, dass er mir die Hand geben darf. Und dann haben wir uns die Hand gegeben. Und das war so ein Zeichen für mich. Die Leute haben Angst. Angst voreinander. Ja, man traut sich nicht mehr so richtig an den Mitmenschen ran. Der Körper ist ja eine Biowaffe plötzlich. Ja, man kann ja jedem irgendwas mit seinem Körper antun. Und ich halte das für völlig unangemessen und für völlig überzogen. Und das macht tatsächlich mit uns allen was. Und das auf langfristige Sicht.
Ja, ja, die Lindner-Geschichte, die hatte ich auch mitbekommen. Ich habe dann auf Twitter auch irgendwie 2-3 Fotos gesehen. Es wirkte so ein bisschen nach, sagen wir mal, Feierlaune. Keine Ahnung, ob da jetzt auch Alkohol im Spiel war, warum auch nicht. Ist ja relativ egal.
Wir wollen es hoffen für ihn, ne?
Ja, genau. Also mein Gott, das wollen wir nicht jetzt auch noch irgendwie moralisch bewerten. Aber ich fand tatsächlich, ich fand es tatsächlich bemerkenswert. Heiko Herrlich ist ja nun wirklich ein absolut alter Hase, so was das Fußballbusiness angeht. Der ist ja echt schon ewig dabei, hatte, glaube ich, zwischendurch eine Krebserkrankung, ist dann wieder zurückgekommen und so. Also eigentlich mit allen Wassern gewaschen. Lindner, was man politisch von ihm halten mag, das würde ich jetzt ganz gerne wirklich dann auch mal so ein bisschen in den Hintergrund drängen. Lindner ist natürlich auch der totale Politprofi und trotzdem fällt auf, dass sich solche doch öffentlichkeitserfahrene, mehr oder weniger gestandene Leute, die jetzt auch nicht das erste Mal in der Öffentlichkeit sind, so dermaßen defensiv sind, wie du schon gesagt hast, der Körper ist jetzt oder körperlicher Kontakt oder irgendwie Aktivitäten, die initiativ von einem selbst ausgehen, sind sozusagen Angriffe auf alle möglichen anderen Leute um einen herum. Und darüber hinaus ist es ja auch verantwortungslos. Das ist ja auch das, wofür Lindner sich dann entschuldigt hat und auch Heiko Herrlich sich entschuldigt hat. Das kann ich sogar noch irgendwo verstehen, insofern als natürlich der Hintergrund, der ist, wir können jetzt nicht, gut, bei Heiko Herrlich kann man das jetzt nicht so sagen, aber bei Lindner kann man sagen, ja, man kann natürlich als Politiker nicht einerseits irgendwie Social Distancing fordern, auf der anderen Seite sich dann aber so daneben benehmen. Trotzdem glaube ich eben, oder sage ich mal, doch, kann man. Warum denn eigentlich nicht? Also der Mensch ist ein soziales Wesen. Und wir sind einfach nicht, wir sind nicht dafür gemacht, auf körperliche Distanz zu gehen. Und jeder von uns, je nachdem, wie lange er schon auf dem Globus ist, ob jetzt ein paar Jahre erst im Fall eines Kindes oder 40 oder 50 Jahre, jeder von uns ist so sozialisiert und normalisiert worden eigentlich, dass natürlich eine gewisse körperliche Nähe völlig in Ordnung ist. Die Tatsache, dass das jetzt so nicht geht, finde ich auch nicht mal so dramatisch in Anbetracht der Lage rund um Corona und Covid-19. Das Schlimme finde ich tatsächlich die Reaktion, wenn es jemand mal nicht schafft. Also das ist ja ein Shitstorm, das sind ja Hasstiraden, die man da über sich ergehen lassen muss. Das finde ich wirklich, wirklich, wirklich erschreckend.
Ich gehe weiter. Es ist nicht nur so, dass es da Reaktionen gibt, die unangemessen sind, wenn es jemand nicht schafft. Die Frage ist, ob man es denn immer schaffen muss.
Ja.
wir sind alle nur Menschen, wie du sagst, soziale Wesen. Der eine braucht etwas mehr Körperkontakt, der andere weniger. Ich möchte von mir selbst sagen, ich bin kein Mensch, der gern kuschelt. In dem Sinne, in der Bahn, wo es eng ist, oder in einem Lokal, wo es eng ist, das mag ich nicht. Da halte ich mich gern raus. Aber wenn ich Menschen um mich habe, die ich kenne, Freunde und Familienmitglieder, dann ist das für mich ganz normal, diese Leute in den Arm zu nehmen. Und ich habe mich auch während der Krise mit meiner Tochter getroffen und habe jederzeit Küsschen links und rechts. Entschuldigung, ich bin halber Spanier. Mir liegt das im Blut. Ich kann das gar nicht ohne. Das ist ganz normal. Ich habe auch während der Krise, wenn ich mit meiner Lebensgefährtin unterwegs war und habe ihr ein Küsschen gegeben, habe ich durchaus auch bemerkt, dass die Leute da etwas böse schauen. Wobei das ja Quatsch ist natürlich, weil wir wohnen zusammen. Das ist eine Wohngemeinschaft, da spielt es eh keine Rolle. Aber es wächst sich da etwas aus, was so eine Art, ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen soll. Es ist eine Blockwerter-Mentalität, die teilweise damit mitspielt. Und im gewissen Sinne gibt man bestimmten Leuten auch die Macht, andere Leute niederzumachen. Und da glaube ich, und jetzt sage ich das einfach mal so, da ist man in Deutschland sowieso immer sehr geneigt, da gleich draufzuhauen, wenn man die Möglichkeit und das Recht dazu hat. Und das Recht hat man ja offenbar momentan dazu, weil das allgemeiner Diskurs ist, dass man bestimmte körperliche Nähe nicht zulassen darf.
Allgemeiner Konsens.
Habe ich gesagt, oder?
Allgemeiner Diskurs, hast du gesagt. Aber egal.
Allgemeiner Konsens, Entschuldigung. Ja, ja, es ist schon, ich muss sagen, gestern bezeichnend bei Twitter, da hast du ja auch irgendwas gepostet zu dem Thema. Da ging es dann rüde los und ich muss auch sagen, die Unmessenheit. Ich möchte nicht verrecken, hat einer geschrieben. Deswegen ist es richtig, dass man da, also dahin dringt, dass die Leute sich nicht körperlich betätigen, sozusagen miteinander. Jemand hat geschrieben, man sollte Leute, die keine Maske tragen, und gemeint war Maske, nicht jetzt nur im Geschäft oder im öffentlichen Nahverkehr, sondern grundsätzlich, was überhaupt nicht vorgeschrieben ist, das muss man auch dazu sagen, man sollte Leute im Krankenhaus gar nicht aufnehmen, wenn sie krank werden. Das ist interessant vor dem Hintergrund, dass das Personen sind, die in ihrem Logo teilweise oder in ihrem Avatar, das man da hat, Slogans haben wie No AfD. Aber Leute im Krankenhaus nicht aufzunehmen, die krank sind, weil sie keine Maske tragen. Sorry, wenn ich das so sage, ich benutze das selten, aber das sind Nazis par excellence und da sind wir bei Habermas, der gesagt hat in den 60ern schon, da haben wir es mit der roten SA zu tun. Das ist nicht weit davon entfernt, das sind Radikale, das sind Fanatiker. Ja, mit diesen Leuten habe ich mehr Probleme als mit irgendwelchen Verschwörungstypen, die ich auch nicht verstehen kann natürlich. Aber das ist, ich weiß nicht, mir fehlt die Angemessenheit. Und ich denke auch, das macht was mit uns auf Dauer. Das ist nichts, was heute da ist und was morgen noch da ist. Das wird uns über Jahre beschäftigen, diese Art und Weise.
Wir kommen gleich nochmal auf diese Verschwörungserzählung oder auf dieses Narrativ der Verschwörungstheoretiker zu sprechen. Ich würde ganz gerne, bevor wir auch auf die aktuelle Situation nochmal zu sprechen kommen, die ja tatsächlich, also die Beispiele, die du jetzt genannt hast, sind ja auch, muss man ja leider sagen, ja nicht mehr unbedingt die Ausnahme, sondern schon eher die Regel. Ich finde, dass also der Ton und die Grundhaltung dieser zwei Fronten, die wir da mittlerweile haben, wirklich immer rauer und immer extremer und auch immer ja in einer gewissen Form gewaltbereiter wird. Also jemandem, weil er keine Maske trägt, die Behandlung im Krankenhaus zu versagen, ich meine, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber bevor wir dann nochmal über die aktuelle Situation sprechen, würde ich ganz gerne tatsächlich versuchen, nochmal ein bisschen zurückzugehen. Gehen wir nochmal zurück an den Anfang, der ja geprägt war durch auf der einen Seite ganz viel Unwissenheit. Inwieweit die jetzt sich in Wissenheit verwandelt hat, können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Aber das war gepaart also aus einerseits Unwissenheit, Verunsicherung natürlich, Ängste, was denn da jetzt passiert, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch dieser hochgehaltene Begriff der Solidarität. Wir müssen jetzt solidarisch miteinander sein. Und also das war ja sozusagen das Wort, der Monate Februar, März, würde ich mal sagen, das jetzt irgendwie ganz eine ganz große Rolle gespielt hat. Und ich erinnere mich zum Beispiel auch noch daran, dass das habe ich durchaus positiv wahrgenommen, dass also niemals zuvor so viele Menschen zu mir und ich zu so vielen Menschen wirklich ganz aufrichtig gesagt habt, bleib gesund oder bleiben Sie gesund, irgendwie, mit wem man auch immer zu tun hatte. Das war also tatsächlich so eine solidarische Grundstimmung, bei der ich noch dachte, okay, ich glaube, wir kommen da irgendwie ganz gut durch diese Nummer. Und möglicherweise könnte es tatsächlich auch was zum Positiven verändern, Zusammengehörigkeitsgefühl etc. Das glaube ich alles inzwischen überhaupt nicht mehr. Aber so fing das an. Und dann hat es irgendwann, dann kippte die Stimmung einfach irgendwann. Und das ging wahrscheinlich los, vielleicht hast du da eine andere Wahrnehmung, aber das ging für mich eigentlich los, als so die ersten Experten, Wodak zum Beispiel oder der Bhakti dann später, gesagt haben, ja, wir sehen das eigentlich anders. Wir sehen nicht, dass dieses Virus so gefährlich ist, wie es uns vom RKI und der Bundesregierung verkauft wird. Und ja, die ihre Meinung dann ja auch jetzt nicht in den Öffentlich-Rechtlichen oder im Mainstream wiedergeben konnten, weil sie da überhaupt keine Plattform bekommen haben. Die sind dann eben auf andere Kanäle ausgewichen, wie jetzt KenFM bzw. Wodak hat ja auf YouTube dann auch selbst Videos gemacht und Bhakti ist ja auch mehrfach interviewt worden. Und da begann das Ganze so ein bisschen auseinanderzubrechen. Und um das zu unterstreichen, ich mache dafür jetzt nicht Wodak, Bhakti und Co. verantwortlich, sondern es geht mir um den Zeitpunkt und um den Verlauf. Da habe ich das Gefühl, begann das Ganze ein bisschen zu kippen. Oder hast du das anders wahrgenommen?
Ich weiß nicht genau. Also ich glaube, für einen bestimmten Teil der Bevölkerung war das wahrscheinlich auch ein Grund oder der Grund. Aber wenn ich so die Leute aus meinem Umfeld anschaue, die kennen keinen Wodak und die kennen keinen Bhakti und die kennen auch keine alternative Meinung von Ken Jebsen oder irgend sowas. Ich glaube einfach, dass wir am Anfang sehr unter Schock standen als Gesellschaft. So habe ich das wahrgenommen. Und dass man da erstmal ja auch bereit war, den Kurs der Regierung mitzugehen. Ich glaube, da waren der Zuspruch bei 95%. Das ist nicht einmal eine Schuldzuweisung an die Bevölkerung. Mir ging es nicht anders. Ja, ich wusste nicht, damit umzugehen. Aber mir war auch klar, im Laufe der Tage danach, je näher die Einschläge kommen, und mit Einschlägen meine ich Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, solche Geschichten, die dann wirklich auch finanziell sich auswachsen. Ja, vielleicht nur nicht drastisch im Vergleich zu anderen Ländern, haben wir da natürlich schon noch Glück. Ja, Kurzarbeit gibt es auch nicht überall. Aber als die Einschläge näher kamen, glaube ich, haben die Leute schon begriffen, dass das unter Umständen kein richtiger Weg sein kann, eine komplette Wirtschaft lahmzulegen. Und muss man auch sehen. Die Onkologen haben dann gesagt, jetzt neulich erst, dass viele Patienten wesentlich später ins Krankenhaus oder zum Arzt kamen, weil sie Angst vor Corona hatten. Das heißt also, der Tumorstatus war teilweise schon viel schlimmer, als das zu normalen Zeiten gewesen wäre. Kardiologen sagen dasselbe. Patienten kamen zu spät, die hätten früher zu uns kommen müssen. Das hat alles mit Corona zu tun. Ich glaube, das haben die Leute dann schon begriffen, dass man hier quasi ein ganzes System runterfährt, um Corona-resistent zu sein. Aber gleichzeitig hat man ganz viele andere Baustellen aufgerissen. Und ich glaube, das war der Moment, wo die Leute registriert haben, jetzt brechen hier, im Grunde sind es Verteilungskämpfe, wenn man so möchte. Jetzt brechen hier Verteilungskämpfe auf. Also ich glaube, das hat mit den alternativen Virologen schon was zu tun, aber eher, glaube ich, für so sehr medienaffine und internetaffine Leute.
Ja, das kann schon sein, klar. Also ich meine, aus einem unsichtbaren Feind, es ging dann ja auch schnell um die so Attribute wie Krieg und es geht um Leben und Tod und also das Ganze wurde ja auch verbal, rhetorisch extrem bedrohlich dargestellt, nachdem es ja zu Anfang, das muss man auch sagen, ganz, ganz massiv verharmlost worden ist, ne? Also Spahn war ja sowieso der Meinung, dass wir gut vorbereitet sind. Ich habe mich damals schon gefragt, wie soll man auf etwas, das man überhaupt nicht kennt, gut vorbereitet sein? finde ich schon mal relativ schwierig. Und dann das Robert-Koch-Institut, das dann gesagt hat, ja, hier Masken sind gar nicht nötig und das Ganze ist sowieso nicht so dramatisch. Ich glaube, im Bayerischen Rundfunk da gibt es doch dieses Quer, dieses Format.
Mhm, genau, von Christoph Süß.
Christoph Süß, genau. Und der hat, glaube ich, Ende Februar noch im Grunde genommen so mehr oder weniger satirischen Beitrag über die Fahrer gemacht, wie man es vielleicht heute erwarten würde, sondern über die gemacht, die das Ganze jetzt irgendwie zu groß darstellen würden und so schlimm sei das Ganze ja gar nicht. Und 2-3 Wochen später war die Lage dann plötzlich eine ganz andere. Aus jedenfalls dieser diffusen und wirklich hochwirksamen Angst funktioniert ja eigentlich immer, wurde dann tatsächlich so dieses Bewusstsein, okay, also jetzt geht unser Arsch echt auf Grundeis, ne? Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, Insolvenzen beziehungsweise drohende Insolvenzen, extreme finanzielle Engpässe
und Betriebsschließungen, die im Raum stehen.
Betriebsschließungen, dann natürlich die Tatsache, dass ganze Branchen wirklich vor sich dahin siechen, also die Gastronomie, der Tourismus und noch andere Branchen, die ganz, ganz massiv darauf angewiesen sind, dass Menschen zu ihnen kommen. Das hat dann tatsächlich zu so einer Veränderung geführt, die dann eben, da war nicht mehr dieser unsichtbare Feind, den man irgendwie jetzt zusammen, solidarisch, wie das zu Anfang war, in den Griff kriegen muss und will unbedingt, sondern dann plötzlich ging es wirklich jedem ans eigene Hemd. Und das war sicherlich auch ein Punkt, der das Ganze hat eskalieren lassen, das glaube ich schon. Wobei ich dennoch denke, dass Wodak und Co. durchaus zumindest in den letzten Wochen eine nicht unwesentliche Rolle gespielt haben. Denn ich denke, diese, ich sage immer sogenannte Hygienedemos, weil ich finde den Begriff echt schräg. Also diese sogenannten Hygienedemos, die waren natürlich auch angeheizt durch Leute wie Ken Jebsen, der ja ganz, ganz massiv auch dazu aufgerufen hat. Und speziell Stuttgart hat es ihm ja sehr angetan. Da ist er ja dann auch hingefahren und hat eine Rede gehalten. Von daher so ich sag mal, die alternativen Sichtweisen, also alternativ zum RKI und zur Bundesregierung, die haben, glaube ich, schon eine nicht unwesentliche Rolle gespielt. Was man jetzt auch daran sieht, dass jetzt irgendwie Ken Jebsen ist ja dann, glaube ich, sogar in die Tagesschau und in Spiegel und Spiegel TV irgendwie geschafft hat als Verschwörungstheoretiker. Das würde ich trotzdem jetzt ganz gerne noch mal kurz ein bisschen nach hinten schieben. Aber ich glaube schon, dass die eigene Betroffenheit, die ganz konkret wurde irgendwann, okay, was ist mit meinem Job, was ist mit meiner Miete, was ist mit meinem Haus, mit meinem Geld, Kurzarbeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann eben diese, ja, ich sag mal, Ich habe ja irgendwie, keine Ahnung, im Februar oder März habe ich ja so leicht zynisch gefragt, wo bleiben die ganzen Toten? Und die Frage könnte ich ja heute erneut wieder stellen. Und dafür würde ich aber jetzt heute ganz, ganz gehörig auf die Fresse kriegen, weil natürlich die Argumentation eben die ist, ja, wo bleiben die Toten, du Idiot, was fragst du so blöd? Die haben wir deswegen nicht, weil eben diese Maßnahmen ergriffen wurden. Und dann gab es eben die andere Seite, die gesagt hat irgendwie, naja, also eigentlich, ich glaube, der Streeck, Hendrik Streeck, sagte dann aber auch nur als These, das hat er nicht mal, also eher als Frage formuliert, dass er sich zumindest vorstellen könnte, dass es schon ausgereicht habe, die Großveranstaltungen abzusagen, denn danach seien die Fallzahlen nach unten gegangen, also noch bevor der eigentliche Lockdown ausgerufen wurde. Und da haben wir so zwei Extreme, die sich wirklich unversöhnlich gegenüberstehen. Und das hat sich natürlich jetzt auch seitdem die Demos angefangen haben, nochmal ganz erheblich gesteigert.
Ja, mich beschäftigt tatsächlich dieser Tage natürlich weniger jetzt die alternativen Virologen, ich nenne sie jetzt einfach mal so, sondern mich beschäftigt, was passiert mit uns. Ich habe ganz am Anfang der Krise an Michel Houellebecq gedacht, und zwar an seinen Roman Die Möglichkeit einer Insel. Ich glaube, ich habe sogar mit dir darüber gesprochen. Mhm. In seinem visionären Teil dieses Romans leben die Menschen der Zukunft quasi separiert voneinander und isoliert und bleiben daheim, um es mit dem Slogan von heute zu sagen. Daran habe ich gedacht. Natürlich ist das eine sehr weite Zukunft. Ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das ist. 2900 von mir aus. Ich sage das jetzt einfach mal so. Und habe mir gedacht, dass der ganze Corona-Komplex ist natürlich etwas, was Würde mich sehr interessieren, wie Uwe Beck dazu steht. Und er hat tatsächlich dann auch ein kurzes Essay darüber geschrieben, jetzt erst die letzten Tage. Das wurde dann auch in der FAZ, bei FAZ Online konnte man es lesen, allerdings kostenpflichtig. Ich habe es dann im Internet aber gefunden. Das ist lesbar. Und er
ja, vielleicht können wir das auch verlinken. Das wäre ganz
das gut. Das können wir gerne machen. Ja. Ich schreibe auch, ich bin jetzt sowieso in einem Tech, weil Uwe Beck ist tatsächlich für mich meiner Meinung nach der wichtigste Schriftsteller in Europa, auch wenn das anders teilweise dargestellt wird, gerade auch von Linksliberalen. Aber das ist jetzt nicht heute unser Thema. Er schreibt darin, dass das tatsächlich, er wurde erinnert daran, dass sein Roman Die Möglichkeit einer Insel das beinhaltet, dass die Menschen einsam in der Zukunft leben. Ihm selber sei das gar nicht aufgefallen. Das kann natürlich sein, dass er kopiert. Aber tatsächlich ist es schon so, dass er glaubt, dass sich nichts ändern wird. Also er schreibt als ersten Satz, ich glaube nicht an Erklärungen der Art, dass sich das nicht so sein wird, wie es war. Ja. Er schreibt am Ende dann auch, er glaubt nicht daran, er glaubt nur, dass es ein bisschen schlimmer wird. Und eine andere Passage ist, die ich gut finde, die ich richtig gut finde, weil das zeigt eigentlich, glaube ich, schon, was das mit uns macht. Das Coronavirus dürfte ganz im Gegenteil einen Wandel, der schon im Gange ist, beschleunigen. Seit einigen Jahren haben wir die technologischen Entwicklungen, ob sie nun weniger wichtig sind, Video on Demand, kostenloses Bezahlen oder wesentlich Fernarbeit, Shoppen per Internet, die sozialen Netzwerke zur Folge, die physischen Kontakte zu reduzieren, besonders die zwischen Menschen. Die Epidemie des Coronavirus liefert dieser Tendenz eine wunderbare Daseinsberechtigung, die menschlichen Beziehungen obsolet erscheinen zu lassen. Ich glaube tatsächlich, der hat recht damit. Ich glaube, diese Krisengeschichte wird dazu führen, dass wir als Menschen noch mehr vereinsamen und noch mehr zu körperlosen Wesen werden. Nicht so radikal wie in seinem Roman, aber man merkt diese Tendenz. Die Tendenz zur Körperlosigkeit, ich nenne das so, die gab es vorher schon. Und das Coronavirus ist wirklich eine gigantische Chance, das jetzt auszuleben und nicht nur auszuleben, sondern auch noch zum Fanatiker in dieser Geschichte zu werden, anderen zu sagen, wie sie zu leben haben und so weiter. Das beschäftigt uns, ich bin mir sicher, noch in 5 Jahren, auch wenn das Coronavirus unter Umständen dann kein Thema mehr sein wird.
Ja, ja. Ja, ich meine also diese Tendenz zur Vereinsamung, zur Vereinzelung, zur Individualisierung, die bringt natürlich der Neoliberalismus an sich schon mit sich. Also das ist ja sozusagen die gedankliche Grundlage dieses jeder ist seines Glückes Schmied, ist ja wirklich, das ist ja keine Binse oder so, sondern das ist wirklich meiner Meinung nach eine Aussage, die wirklich das Prinzip des Neoliberalismus wirklich hervorragend zusammenfasst, weil sich jeder um sich selbst zu kümmern hat und dementsprechend ja auch die ganzen Erfolge der Gewerkschaften, die es irgendwie viele Jahrzehnte gegeben hat, in den letzten Jahren immer weiter zurückgegangen sind, die Mitgliederzahlen zurückgegangen sind, Tarifverträge zurückgegangen sind, stattdessen Teilarbeit, Leiharbeit, prekäre Beschäftigung, befristete Verträge, Werkverträge und so weiter und so fort. Warte mal kurz.
Das ist nur eine Komponente. Es gibt die technologische Komponente, natürlich, man geht nicht mehr ins Kino, man guckt am Sofa die Kinofilme, man arbeitet von zu Hause aus, Homeoffice, man kauft nur noch übers Internet ein, man hat nur noch Kontakt über soziale Netzwerke. Alles das ist ja nicht per se neoliberal, aber ich glaube, die Entwicklungen, die die Wirtschaft anstößt, die Wirtschaft oder die Technologie anstößt, die ist schon drauf gemünzt, den Menschen als sehr isoliertes Wesen zu betrachten.
Ja, ich sag mal so, also jetzt irgendwie Homeschooling hätte ich jetzt fast gesagt, das gehört ja jetzt inzwischen auch dazu, Homeoffice oder auch Streamingdienste statt ins Kino zu gehen etc., die Beispiele, die du genannt hast, die sind in dem Sinne, sagen wir mal, eine Weiterentwicklung im Sinne des Neoliberalismus. Das ist sicherlich auch eine Frage einfach der technologischen Entwicklung und die Tatsache, dass wir jetzt Streamingdienste haben, dass wir Smartphones und Handys haben und dass wir von zu Hause aus arbeiten können, das sind ja auch Dinge, die kann man nicht mehr zurückdrehen. Das wird nicht funktionieren. Man kann sie allenfalls versuchen, so auszugestalten, dass halt das soziale Miteinander nicht völlig verloren geht. Aber wenn wir jetzt tatsächlich mal dieses Prinzip des Neoliberalismus, dieses jeder ist seines Glückes Selbstprinzip, kombinieren mit den Dingen, die du eben angesprochen hast, Vereinzelung, also auch in der Freizeit, Isolierung in seinen kleinen Mikrokosmen, in denen man sich bewegt und dann noch obendrauf, sage ich jetzt mal so übergeordnet, die Maskenpflicht Und Verhaltensregeln, die inzwischen ja militante Züge angenommen haben und die teils verbal, teils aber wahrscheinlich auch schon über das Verbale hinaus, also wirklich massiv sanktioniert werden und die zu Reaktionen führen wie die von Lindner und da von Heiko Herrlich, dann glaube ich auch, dass Wahlberg da recht hat. Es wird ganz sicherlich nicht besser, sondern eher ein bisschen schlechter. Und ein Zurück zu der alten Normalität, die ja sowieso schon kritikwürdig war, die gibt es ohnehin nicht. Also da bin ich mir wirklich sicher. Und wenn man jetzt kommen wir vielleicht doch mal auf die aktuelle Lage zu sprechen, wenn man jetzt einfach mal verfolgt, jetzt speziell auf den sozialen Medien oder in den sozialen Medien, aber auch auf diesen sogenannten Hygienedemos, was für eine unglaublich aufgeheizte, aggressive, militante Stimmung vorherrscht, auf beiden Seiten wohlgemerkt, dann ist das schon erschreckend. Und auf beiden Seiten muss ich da wirklich betonen, weil ich in den letzten Wochen, ich habe jetzt gerade heute mich entschieden, meine zweite Facebook-Pause innerhalb von einer Woche zu machen irgendwie. Ich dachte, 3-4 Tage hätten mir gereicht, haben sie dann aber nicht. Ich habe nach 2 Tagen oder 3 Tagen Facebook festgestellt, dass die Aggressivität, die ich teilweise bei anderen sehe, auf mich überspringt. Und da kann ich gar nichts gegen machen. Also das ist wirklich so, dass meine Frau irgendwie kürzlich sagte irgendwie, boah, du wirkst so angespannt irgendwie. Mhm. Und da hatte sie auch recht. Und das hängt eben auch damit zusammen, dass wenn ich jetzt, keine Ahnung, gerade heute hatte ich dann noch ein Posting, das habe ich dann wirklich gelöscht, weil mir das echt zu stressig, also wirklich körperlich stressig war. Da hatte ich, seit ein paar Tagen heißt es ja wieder, dass hier Ken Jebsen irgendwie ein Holocaust-Leugner sei. Also, und da dachte ich eigentlich so, dass wir das jetzt schon langsam mal so im Allgemeinen abgefrühstückt hätten. Und das wird jetzt durch Spiegel und Tagesschau und 100.000 andere Leute wieder auf den Tisch gelegt. Und da habe ich geschrieben, wisst ihr was, wenn ihr immer noch der Meinung seid, dass Jebsen ein Holocaust-Leugner ist, dann könnt ihr auch gehen, könnt ihr das Weite suchen irgendwie. Und diese Gegenreaktion, die ich da erfahren musste, die war mir zu krass. Und da habe ich gesagt, nee, also.
Ja, ich kenne das. Ich hatte das in einem anderen Kontext natürlich vor. Ich hatte ganz lange diese Facebook-App auf dem Handy. Und da ging es mir weniger um Aggressives, wobei das ja vorher auch schon war, vielleicht nicht ganz so oder mit Sicherheit nicht so ausgeprägt wie jetzt. Aber diese Bereitschaft ständig, wenn man in der Diskussion mit jemandem war, dann ständig aufs Handy zu gucken und zu gucken, hat der jetzt was geschrieben, hat der geantwortet, muss ich drauf reagieren, was erwartet er jetzt von mir? Das war super anstrengend. Das hat mich sehr vereinnahmt und ich war auch sehr unzufrieden mit der Situation. Ich habe dann diese App vom Handy gelöscht, die gibt es bei mir nicht mehr seit, ich weiß nicht wie lange, ein halbes Jahr vielleicht jetzt. Mir geht es wesentlich besser damit.
Ich hatte die eine Woche hatte ich die, dann ging es mir ähnlich
wie ja, du, also dann habe ich die sofort wieder. Länger. Und das ist einfach, das ist es nicht wert. Und ja, ich bin jetzt ab und zu natürlich bei Facebook, aufgrund unserer Seite natürlich. Und auch privat, aber das hat natürlich auch mit der Seite zu tun. Ich glaube, wenn ich kein Blogger wäre, wäre ich raus aus Facebook. Dass man uns da neulich gesperrt hat, ist eine andere Geschichte, die müssen wir jetzt auch gar nicht vertiefen. Da kann man ja nachfragen in den Kommentaren, wenn man da wissen möchte, was da los war. Wir haben ja auch, glaube ich, schon einen Text dazu geschrieben oder du hast einen Text dazu geschrieben. Mhm. Aber ich glaube, die sozialen Netzwerke sind eine Sackgasse. Das heißt nicht, dass sie verschwinden werden. Aber ich glaube, die werden uns in keinster Weise als Menschheit und schon gar nicht, was die Menschlichkeit betrifft, weiterführen. Andererseits muss ich sagen, ich habe jetzt während dieser Corona-Krise auch erlebt, dass, also ich hatte früher immer den Eindruck, gerade bei den Netzwerken ist es so rüde und gerade da gehen die Leute so wirsch miteinander um, weil sie sich halt auch nicht gegenüberstehen und so. Aber das habe ich jetzt tatsächlich in der Corona-Krise, wo sie alle schön hinter ihrer Maske stehen, also im gewissen Sinne anonym sind, das erlebe ich auch im Leben, also im realen Leben, so wie ich es früher nicht jeden Tag erlebt habe. Da wird in der Bahn wird gemosert und geschimpft. Und letztens stand ich am Markt, hinter mir habe ich nur eine Diskussion verfolgt, nur also nur vom Hören. Da fragt eine Frau die andere, ob sie denn da in dieser Reihe stehe. Legitime Frage, man hält ja jetzt in der Reihe Abstand und man weiß nicht immer, wo stehen denn die Leute eigentlich an. Und dann höre ich bloß, wie sie sagt, halten Sie Abstand, verdammt nochmal, gehen Sie weg. Das war die Reaktion. Hm. Und statt, dass sie dann das normale Gespräch gesucht hat, hat sie sie so angekeift und ist aus der Reihe ausgeschert und ist weggegangen. Also hat nicht mal mehr was gekauft. Gut, jetzt kann die natürlich psychisch irgendwelche Probleme gehabt haben, aber trotz allem, sowas erlebe ich ganz oft. Das habe ich früher, hat man es immer wieder mal erlebt, aber nicht in dieser Quantität. Und das sind ältere Frauen gewesen, wo man sich denkt, naja, aber die kommen doch noch aus einer anderen Zeit. Die haben doch noch einen anderen Anstand erlebt. Wenn jetzt da ein 20-Jähriger ist, da kann ich es verstehen. Wer hat denn heute noch das gelernt, guten Tag und danke und bitte zu sagen? Das klingt jetzt wie eine Plattitüde, aber es ist so. Das ist schon ein Unterschied. Aber ältere Damen, die 50 sind, die haben doch das noch gelernt. Warum keifen die sich so an?
Naja, es ist wirklich, es funktioniert ja wirklich flächendeckend, ne? Also das ist tatsächlich schon so. Und da gibt's auch tatsächlich nur noch geringe Unterschiede zwischen den sozialen Medien und einem Besuch im Park oder im Supermarkt oder so. Die Stimmung insgesamt ist extrem aufgeheizt. Ich würde aber ganz gerne trotzdem noch mal auf unsere Sperrung ganz kurz zurückkommen. Gar nicht wegen der Sperrung an sich, sondern um auch die Rolle der sozialen Medien da noch mal so ein bisschen anzufassen. Denn bei uns, wir haben ja nun keine, wir sind keine Ahnung, wir sind weder Ken Jebsen noch Rubicon Nachdenkseiten oder Daniele Ganser oder so oder Mausfeld. Also unsere Reichweite hält sich ja leider doch einigermaßen in übersichtlichen Grenzen. Und
wobei Rubicon, will ich nur sagen, Rubicon hat meiner Meinung nach gar keine Facebook-Seite. Also es gibt auch Medien, Ken Jebsen übrigens auch nicht, es gibt Medien, die haben da mittlerweile schon drauf verzichtet.
Ja, also Rubicon hatte zumindest mal eine, es kann sein, dass sie die wieder runtergenommen haben. Bei Ken Jebsen gab es dann irgendwann so eine, ich glaube, KenFM Reloaded-Seite oder irgendwie sowas. Aber gut, egal, also nichtsdestotrotz, die sind natürlich dann auf YouTube stärker vertreten und speziell Ken Jebsen, da hat er natürlich seine Reichweite. Darauf wollte ich aber jetzt gar nicht hinaus, sondern wir mit doch verhältnismäßig kleiner Reichweite haben ja schon länger gemerkt, dass Facebook in irgendeiner Form ein Problem mit uns hat. Also das fing damit an, dass wir dann hin und wieder ja auch mal, was weiß ich nicht, so irgendwelche Postings, die jetzt so im Stil von Die Partei vielleicht so ein bisschen waren, also satirisch und ein bisschen schwarzhumoriger angehaucht, dass uns da in der Vergangenheit vermehrt dann vorgeworfen wurde, gegen die Gemeinschaftsstandards zu verstoßen, wie auch immer die dann aussehen mögen, so dass unsere Postings dann gelöscht wurden und wir dann auch mal 24 Stunden gesperrt wurden. Dann hat sich das Ganze fortgesetzt. Wir haben eine Weile ja mal relativ häufig Artikel von uns auch beworben, insbesondere zu der Zeit, als unsere erste Seite, sage ich jetzt mal so, die ja dann später gesperrt wurde, noch relativ neu war, um so ein bisschen Likes zu sammeln und Reichweite zu generieren. Und auch da mussten wir dann, also ich zumindest und ich glaube du auch teilweise, vermehrt feststellen, dass also Anzeigen, die wir schalten wollten, dann abgelehnt wurden, wieder mit dem Hinweis, sie würden gegen die Gemeinschaftsstandards verstoßen, in welcher Form auch immer. Das wird dann ja nicht weiter aufgeschlüsselt. Ja, und zum Schluss ist unsere Seite ja dann komplett dicht gemacht worden. Und aufgrund eines Fotos, das war ja dieser diese Turnschuh-Hitler-Fotokollage da, die hattest du irgendwann im März mal gepostet, war ja im Prinzip auch
nur Turnschuhe, ich glaube, von Puma, die von oben aussahen wie so ein Hitlerbärtchen mit Scheitel. Und
ja,
das habe nicht ich erfunden, das habe ich irgendwo gefunden.
Das ist auch heute, glaube ich, immer noch auf Facebook zu finden, weit und breit.
Natürlich.
Interessanterweise wurdest du, glaube ich, Mitte März dann auch für 2 Tage gesperrt. Und damit schien der Fall erledigt zu sein, bis dann Anfang Mai
Facebook. Das war eine schöne Zeit, muss ich sagen. War eine schöne Zeit.
ja, ich war schon mal eine ganze Woche gesperrt, das war auch gar nicht verkehrt. Ist aber eine andere Geschichte. Jedenfalls wurde uns dann Anfang Mitte Mai vorgeworfen, dass wir am 1. Mai und am 9. Mai, beziehungsweise ich war das in dem Moment sogar, der es getan haben soll, exakt dieses Bild, das ja schon gar nicht mehr bei uns war, also das war ja längst weg. Ich habe das dann, glaube ich, runtergenommen, nachdem du ja gesperrt warst und das nicht mehr konntest, wohlgemerkt, Mitte März. Und Anfang Mai, am 1. und am 9. soll ich dann dieses Bild bei uns erneut gepostet haben, was nachweislich nicht der Fall war. Und daraufhin haben sie uns die Seite auf Dauer zugemacht. Und warum ich das erzähle, die sozialen Medien sind da in einer Situation, dass sie eben auch Blockwarte sind, wobei man auch nur meiner Meinung nach bedingt jetzt Facebook und Co. da die Schuld dran geben kann, weil die Politik natürlich gesagt hat, pass mal auf, wenn ihr jetzt unangemessene Inhalte, Fake News und wie das Ganze bezeichnet wird, wenn ihr das nicht reguliert, dann ist das justiziabel und dann nehmen wir euch in Haftung. Und dementsprechend sagt natürlich Zuckerberg, ja gut, dann lösche ich im Zweifel einen Beitrag mehr als einen zu wenig. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Grundstimmung und auch die argumentative Richtung auch in den sozialen Medien halt immer einseitiger wird, ne?
Das ist richtig. Ich würde das Thema gar nicht so sehr vertiefen wollen. Das ist sehr komplex.
Nee, das wollte ich auch tatsächlich nur mal eingeworfen haben.
Ich glaube tatsächlich, man hat lange Zeit gedacht, die sozialen Netzwerke seien eine Chance. Ich erinnere mich an den arabischen Frühling, da wurde das ja ganz groß thematisiert. Das, glaube ich, hat sich erübrigt. Das ist keine Chance. Das ist eine ganz, ganz schlimme Sackgasse. Und ich merke selbst, dass ich relativ wenig Interesse momentan eigentlich noch habe, in den sozialen Netzwerken irgendwas zu verfolgen. Ich glaube, da kommt nichts Produktives bei rum. Das Dilemma ist, dass wir trotzdem dort aktiv sind, weil wir natürlich ja auch dieses Publikum bedienen wollen. Aber ich kann nur sagen, was diese ganze Geschichte der letzten Wochen mit mir macht. Ich habe den Eindruck, dass ich immer zynischer werde, gleichzeitig immer weniger ernst nehmen kann. Das heißt nicht, dass ich meinen Humor verloren habe. Im Gegenteil, ich glaube, ich bin weniger geneigt, irgendwas ernst zu nehmen als vorher. Und glücklich, muss ich sagen, macht mich das ganze Szenario tatsächlich aber nicht. Ich will nicht sagen, dass ich depressive Phasen erlebt hätte oder sowas, aber es gab schon Zeiten in den letzten Wochen, wo ich mir dachte, wenn das die Gesellschaft ist, die wir retten wollen, dann scheiß drauf. Ganz ehrlich.
Ja, also ja, ich habe jetzt auch meinen Humor nicht verloren. Also das, dann würde ich mir wirklich ganz, ganz ernsthafte Sorgen machen. Dann wäre es echt Zeit für einen Therapietermin. Aber ich merke schon, dass auch meine Grundstimmung zumindest, wenn ich an den Tagen, wo ich mehr Zeit auf Facebook oder auch Twitter verbringe, Twitter ist ja auch eine Haifischgrube im Prinzip, dass dann das... Was habe ich gesagt? Haifischgrube?
Grube, ja.
Ja, Haifischgruben, Becken, wie auch immer, ja. Dass sich auch tatsächlich eher, sagen wir mal, eher negativ als positiv auf meine Stimmung auswirkt. Und das ist schon, ja, das ist schon ganz schön dramatisch. Aber lasst uns jetzt vielleicht zum Abschluss, wir wollen es auch nicht überstrapazieren, zum Abschluss vielleicht nochmal auf diese ganze Feindseligkeit eingehen, die jetzt auch mit den sogenannten Hygienedemos einhergeht. Denn die haben natürlich nochmal ganz erheblich auch medial dazu beigetragen, dass das Ganze nochmal so richtig angefeuert wird. Wir haben es ja in dem Einspieler von dem Perksen vorhin gehört, der ja die meiner Meinung nach in diesem Moment sehr vernünftige Meinung vertreten hat. Ja, mein Gott, natürlich muss man mit denen reden. Und vielleicht haben sie ja auch, was ja ihr gutes Recht ist, schlicht und ergreifend eine andere Meinung. Und das, finde ich, trifft es sehr gut. Auf der anderen Seite passiert ja genau das eben nun mal gerade nicht. Allein die Fragestellung von Anne Will war ja vorhin schon so, dass sie eigentlich auf diesen sogenannten Hygienedemos sowieso nur rechte Spinner, Antisemiten und Verschwörungstheoretiker sehen konnte. Und wenn man dann mit den wenigen sprechen möchte, also jetzt im Sinne von Anne Will, mit den wenigen sprechen möchte, die vielleicht wirklich nur besorgt sind und ängstlich und die Angst haben, dass ihre Grundrechte zu großen Teilen abgeschafft werden, dann müsse man die ja eigentlich mit einer Lupe suchen. Das heißt, diese Hygienedemos haben medial ganz, ganz massiv befeuert, meiner Meinung nach, ganz schnell diesen Stempel wegbekommen. 80 bis 90% gefühlt davon sind Idioten, Nazis, Antisemiten und Verschwörungstheoretiker. Und die paar Leute, die mitrennen und die eigentlich ganz normal sind, ja, die muss man dann halt suchen. Und ja, mit denen reden macht aber irgendwie auch keinen Sinn, weil sie ja mit den falschen Leuten unterwegs sind. Und das habe ich, das haben wir auch schon bei der Klimadiskussion gehabt. Das haben wir auch bei den TTIP-Demos gehabt damals, wo ja wirklich Hunderttausende auf die Leute auf die Straße gegangen sind und der Spiegel vielleicht zusammen mit Jutta Ditfurth dann noch ein paar ausgemacht hat, die irgendwie anders anders ticken. Und dementsprechend waren ja die ganzen Demos dann sowieso nicht mehr legitim, waren nicht mehr legitimiert und dementsprechend hatten sie in der Sache auch nichts beizutragen. Und das erlebe ich jetzt eben wieder. Und da springen die Leute natürlich wie verrückt drauf an, aufgrund dieser Erzählung, auf die wir ja vorhin schon kurz gekommen sind, die relativ am Anfang nach der Verharmlosung dann eben zu hören war, es geht um Leben und Tod. Und wehe, du verhältst dich nicht so, wie du dich verhalten musst und gehst dann womöglich sogar noch auf Demos ohne Mundschutz und hältst dann hin und wieder, wie Christian Lindner zum Beispiel, nicht den Mindestabstand, dann bist du dafür verantwortlich, dass so und so viele Menschen sterben und dann sollte man dir die Hilfe im Krankenhaus verweigern. Also das Menschenbild, das dahinter steckt, das ist meiner Meinung nach wirklich bewusst und gezielt aufgebaut worden und dummerweise wirklich mit einer erschreckenden Erfolgsquote.
Naja, man kann im Grunde auch mit Wellbeck so ein bisschen argumentieren und kann sagen, im Grunde sieht man da eine Tendenz, die eine wunderbare Daseinsberechtigung, wie er sagte, hat, weil das ist im Grunde das gleiche Benehmen wie seinerzeit mit der AfD. Nikolaus Blome, jetzt beim Spiegel, früher bei Bild, ist doch so, oder? Ja, bei Bild war, hat geschrieben, man müsse mit den Verrückten reden, man dürfe nicht den gleichen Fehler machen wie seinerzeit bei der Flüchtlingsdebatte und einfach nur alle wegschieben, die quasi Kritik üben an der Flüchtlingspolitik. Das dürfe man heute nicht wieder machen. Wenn wir in Zeiten leben, wo ausgerechnet ein Nikolaus Blome einen vernünftigen Ansatz hat, oder ein Jan Fleischhauer, der mittlerweile für den Fokus schreibt und der fast jede Woche einen Artikel bringt, wo man sagt, naja, der klingt wie die Stimme der Vernunft, dann kann ich echt nur sagen, dann haben wir ein Riesenproblem. Das sind nicht die Leute, die solche Texte schreiben müssten.
Ja, wobei ich dazu schon einschränken muss, also diese Bezeichnung, man müsse, oder diese Formulierung, man müsse mit den Verrückten reden, finde ich schon wieder sehr schräg. Weil das impliziert eben gleich wieder, okay, sind alles Idioten.
Ich habe erwartet, dass du das so siehst.
Ja, ich sehe es auch so. Also Entschuldige. Wenn er geschrieben hätte, man muss mit diesen Menschen reden, dann wäre das völlig in Ordnung gewesen. Aber von vornherein die Qualifizierung mit einem Stempel draufzusetzen, verrückt sind sie ja schon, aber reden müssen wir trotzdem mit ihnen. Das hat dann wieder sowas Pädagogisches wie so eine Mischung aus, vielleicht hilft sie, auf die stille Treppe zu setzen oder sie mit Süßigkeiten zu bestechen oder so. Dann werden sie vielleicht irgendwann vernünftig. Also die Titulierung der Verrückten finde ich scheiße.
Ich fand's gerade richtig, dass er so schreibt, weil natürlich, und da glaube ich, da siehst du genauso, natürlich gibt's in dieser Masse auch Leute, die sehr krude Thesen verbreiten, die sind aber nicht unser Zielpublikum. Ich meine damit, es ist gut, dass er es so geschrieben hat, weil selbst wenn man verrückte Ansätze hat, selbst wenn man krude Thesen hat, wie Bill Gates hätte das erfunden oder was weiß ich, was da alles rumort, ich weiß auch gar nicht alles, ich verfolge auch gar nicht alles, muss man mit diesen Leuten reden, denn sie sind in letzter Konsequenz Staatsbürger. Und man kann nicht einfach so tun, als seien das Verrückte, die man pathologisieren muss und die man nicht mehr beachten muss.
Ja, aber das macht er doch.
Nein, er sagt ja, man muss mit ihnen reden. Das ist schon ein anderer
Ansatz. Man muss mit den Verrückten reden, ja.
Ja, ja.
Also naja, da kommen wir nicht zusammen.
Ja, spielt ja auch keine Rolle.
Aber trotzdem hast du natürlich insofern recht. Und da bin ich wirklich wieder total bei dir. Selbst Leute, die der Meinung sind, das Ganze ist nur ein Fake, was ich wahrlich nun überhaupt nicht glaube. Und selbst wenn Leute der Meinung sind, Bill Gates hat das Ganze mit Trump zusammen in Wuhan gezüchtet, um was auch immer, eine weltweite Impfpflicht einzuführen oder so, ist das für mich in erster Linie nicht mehr und nicht weniger als eine Meinung. Und eine Meinung ist per se erstmal legitim. Klar. Und ich gehe auch nicht mit bei den Leuten, die der Meinung sind, dass die Erde eine Scheibe ist irgendwie und die das in aufwendigen YouTube-Videos versuchen zu untermauern. Aber ich akzeptiere, dass das ihre Meinung ist. Ist doch in Ordnung. Wenn sie der Meinung sind, denke ich mir so, okay, vielleicht hast du das ein oder andere Problem mit Physik und Naturwissenschaften insgesamt. Aber okay. Wenn das deine Meinung ist, dann ist das eben so. Und ja, jetzt wären dann schon wieder 5 Euro fürs Phrasenschwein fällig, so nach dem Motto, ja, das muss eine Demokratie bitte schön aushalten. Und wenn jetzt irgendwie eine mediale Hetzjagd gegen diesen Attila Hildmann oder wie heißt er, dieser vegane Koch da, der Starkoch?
Ich kenne keinen veganen Koch, ich kenne nur Fleischköche.
Ja, ich habe auch von dem weder was gehört noch gesehen, aber der soll wohl irgendwie angeblich gesagt haben, ja, er würde sich jetzt in irgendwelche Bunkerkeller zurückziehen, weil das jetzt irgendwie ganz schlimm wird. Aber um Gottes Willen, die Hörer mögen mir verzeihen, ich weiß es nicht, ob es tatsächlich solche Äußerungen von ihm gegeben hat. Selbst wenn es die gegeben hat, Gott, es tut mir leid für ihn, weil das natürlich eine unglaubliche Belastung ist. Also ich meine, wenn ich mich dermaßen in Gefahr und angegriffen fühle von einer neuen Weltordnung oder von Bill Gates oder wem auch immer, dann tut mir das wirklich sehr, sehr leid. Ich bin froh, dass ich dieses Gefühl nicht habe. Aber wenn er das hat, dann ist das A, eine Emotion, die darf man ihm nicht nehmen. Also beziehungsweise im besten Fall kann man sie ihm nehmen, damit es ihm besser geht. Aber wenn nicht, gut, dann ist das eben seine Meinung und seine Emotion. Und das ist legitim. Aber gut, dann kommt natürlich... Eine Sache noch. Aber...
Ja.
Dann kommt natürlich das Totschlagargument, der kann ja denken und die können ja alle denken und fühlen, was sie wollen, aber wenn sie dann auf die sogenannten Hygienedemos gehen und dann den Abstand nicht halten und keine Masken tragen, dann sind sie potenzielle Mörder, weil sie so verantwortungslos sind, dass sie möglicherweise jemanden anstecken, der dann daran sterben kann. Und dagegen kommst du nicht an. Das geht nicht.
Nein, da kommst du nicht an, aber ich halte es trotzdem für unangemessen, weil A sind nicht alle krank, B muss man schon einen sehr intensiven Kontakt teilweise haben, also 15 Minuten heißt das, um sich infizieren zu können. Auch dann ist die Infektionswahrscheinlichkeit bei 10-15%. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Ich will bloß wirklich als Abschluss sagen, weil ich finde, das Thema ist jetzt ausgebreitet und es deprimiert mich auch ein bisschen, merke ich gerade wieder. Man soll es nicht so weit kommen lassen, dass es einen so deprimiert. Wirklich dieser Prozentsatz an Verschwörungstheoretikern, die es natürlich gibt, ja, da muss man sich auch fragen, woher kommt denn das? Und es gibt ja offenbar in der Bevölkerung Leute, die grundsätzlich der Meinung sind, wenn die Regierung A sagt, dann ist A auf alle Fälle falsch. Das muss ja von irgendwo herkommen. Und das hat natürlich schon damit zu tun, dass wir seit Jahrzehnten eine Politik erleben, die sich eigentlich wenig um die Interessen der Bürger schert, die Meinungen der Bürger abkanzelt, die durchboxt Dinge, nehmen wir bloß Stuttgart 21, die also da gegen den Bevölkerungswillen, gegen jegliche Vernunft, gegen jegliche ökonomische Vernunft, gegen jegliche architektonische Vernunft, gegenüber jede Sicherheitsvernunft und so weiter, so eine Sache durchboxt. Da darf man sich nicht wundern, wenn man jetzt nur zum Beispiel Stuttgart 21 nimmt, dass es natürlich auch im Umfeld von Stuttgart 21 Leute gibt, die dann wesentlich aufnahmefähiger für Verschwörungstheorien sind als für offizielle Wahrheiten, nehmen wir es mal Wahrheiten. Da müsste man sich als Regierung an die Nase fassen und sagen, was haben wir eigentlich falsch gemacht, dass die Leute plötzlich so offen sind für Verschwörungstheorien. Aber, und dann zum Abschluss, es sind ja nicht alle Verschwörungstheoretiker, die große Mehrzahl ist einfach gegen das Runterfahren der Wirtschaft. Ist natürlich für die Regierung einfacher, alle als Deppen hinzustellen. Und ja, ich weiß nichts mehr. Ende.
Ja, gut. Lassen wir es so stehen. Ich würde ganz gerne Angela Merkel das letzte Wort überlassen, denn die Ach, hat... Ja doch, das passt schon gut. Wir wollen ja positiv enden. Und die hat ja ein...
Du spinnst.
Nein. Die hat ja eindrucksvoll vor kurzem, beziehungsweise schon vor längerer Zeit, hat sie ja die ganze Problematik sehr schön beschrieben, wie das mit den Ansteckungs- und Infektionsraten und so weiter ist. Und das hören wir uns jetzt noch mal ganz kurz an und dann machen wir auch Feierabend, würde ich sagen.
Ja, das machen wir so.
Wenn wir 1,2, also jeder steckt 20% mehr, 1,2 an, also von 5 Menschen steckt einer 2 an und 4 ein. Dann kommen wir im Juli schon an die Belastungsgrenze unseres Gesundheitssystems und bei 1,3, das hört sich nicht viel, wir kommen von 4-5 Ansteckungen, 3-5 Ansteckungen. 1,3 sind wir im Juni an der Belastungsgrenze unseres Gesundheitssystems.
So Roberto, jetzt hast du es verstanden, ne? Also von 5, wenn von 5, 3, wenn von 5, 3 erkrankt sind und 4 die Fallzahlen, dann ist es schwierig.
Die Frau ist Wissenschaftlerin und Physikerin. Ich glaube das einfach mal so.
Ja, also ich denke auch, das hat Hand und Fuß, was sie sagt, so wie alles Hand und Fuß sagt, was Hand und Fuß sagt, ja, so wie alles Hand und Fuß hat, was unsere Bundesregierung sagt, was das Robert-Koch-Institut sagt, und alle anderen sind Idioten und Hygienedemonstranten, die andere Menschen tot machen oder irgendwie sowas. In diesem Sinne hoffen wir auf Besserung, auch wenn wir nicht wirklich dran glauben. Und notfalls, keine Ahnung, wandern wir aus. Irgendwo hin, wo es schöner ist. Irgendwie.
Wo es kein Corona gibt.
Wo es kein Corona gibt. Ja gut,
Wo es kein Corona gibt, Duck. Ja.
Ja, ich wollte jetzt schon wieder sagen, dass Corona sowieso demnächst vorbei ist, aber dann kriege ich auch wieder auf die Fresse. Aber jetzt habe ich es gesagt, ne? Ich glaube, es ist wirklich bald vorbei.
Ja,
vielleicht ist es sogar schon vorbei. Die zweite Welle,
ja. Ja, die zweite Welle kommt, aber das ist schon sicher.
Das ist die perfekte Welle.
Ich will gar nicht
lustig
mich machen drüber, aber man weiß es nicht. Die perfekte Welle. Oh, ja, ja. Auf. Das kann man uns auch wieder böse auslegen. Nein, dann machen wir das so. Ich sag einfach, bleib gesund.
Ja, bleib gesund, Roberto. Dir noch einen schönen Abend. Guten Appetit. Du isst, glaube ich, jetzt gleich noch was. Und
ich hoffe es doch.
Ja, also die Chancen stehen, ja, glaube ich, ganz
Mundschutz
gut.
Mit Mundschutz.
Ja,
ich habe
genau.
Da in meinem Mundschutz ein kleines Loch reingemacht und da schiebe ich dann die Gabel durch.
Ja, das ist dann auch, wenn man was trinkt, das ist dann was hinter die Binde kippen, ist ganz eine ganz neue. Naja, lassen wir das.
Das ist richtig, aber ich binde mir das nicht hinter die. Nein, ich kippe mir das nicht hinter die Binde, sondern ich habe ja ein Loch drin, ich kippe es mir in die Binde.
Ja, Verstehst du das? So wie du jetzt klingst, hast du dir schon vorher was hinter die Binde gegossen oder gekippt.
Das ist ein anderes Thema. Wir machen sofort Themenwechsel hier.
In diesem Sinne, Prost, schönen Abend, bleibt gesund. Ihr ja da draußen, bleibt auch gesund. Lasst euch nicht stressen, lasst euch nicht anstrengen. Bleibt harmonisch miteinander. Lächelt euch auch mal an. Selbst unter der Maske kann man nämlich lächelnde Augen erkennen. Solange es dann auch wirklich ein Lächeln ist. Und in diesem Sinne, Schluss für heute, Ende im Gelände. Schönen Abend, schönen Tag. Ja, auf Wiedersehen.
Tschüss.